Kapitel 4. Praktische Anwendungen von Vollmacht und Kraft im Reich Gottes. Wir hätten das genauso gut formulieren können. Praktische Anwendungen von HPH im Reich Gottes. Wenn wir das Neue Testament anschauen, kann man zwei große Schwerpunkte beobachten zu dem Thema geistliche Autorität zum Ausdruck bringen. Und diese beiden Schwerpunkte möchte ich beschreiben. Zum einen defensiv und zum anderen eher offensiv. Was meine ich damit? Fangen wir mit defensiv an. Absatz 4.1, da stehen eine Menge schlaue Sachen, die von irgendwelchen Lexikas kommen. Das könnt ihr selber lesen. Ich lese mal nur diesen Vers, Jakobus 4, Vers 7 und 8 vor. Und ich gehe davon aus, dass die Verse vielen von uns doch schon ein bisschen bekannt sind, dass es nicht ganz unbekannte Verse sind. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Hier kommt also die Formulierung, widersteht dem Teufel. Deswegen sage ich, die erste Kategorie von dem Umgang mit geistlicher Autorität ist defensiv, widerstehen, dem Feind Einhalt gebieten, widerstehen. In diesen zwei Versen, Jakobus 4, Vers 7, 8, das ist ja auch noch die Hälfte des Verses, steckt eine ganze Menge sehr Wissenswertes. Und davon möchte ich euch ein kleines bisschen anhand von meinem eigenen Leben was erzählen. Ich möchte euch diese zwei Verse mit Inhalt füllen, dass ihr nach Hause geht und ab jetzt die anwenden könnt. Ich erzähle was bisschen aus meinem eigenen Leben. Während ich Student in Südafrika war, gab es mal eine Reise nach Europa, an der ich teilnehmen durfte. Und während dieser Reise, das war zu einer Zeit, als ich noch Student war, noch nicht gläubig, noch nicht wiedergeboren, noch nicht ein hingegebener, brennender Student für Jesus war, sondern eben sehr, sehr gottfern war. Und in dieser Reise geschah was ganz Eigenartiges. Während der Reise bekam ich ein ganz seltsames Verlangen nach Okkultismus. Nun war das in der Zeit, in den Jahren in Südafrika so, dass von der Regierung, also von der höchsten Ebene, wurde alles, was mit Okkultismus zu tun hat, im Lande verboten. Es ist leider nicht mehr so. Und so gab es in keinem Bücherladen irgendwo, in einem weltlichen Bücherladen, irgendwo etwas an Literatur, was im Entferntesten irgendwo mit Okkultismus oder was Ähnlichem zu tun hat. Und in Europa ist es eben nicht so. Und ich fand mich also wieder, dass ich quer durch Europa, wo wir hinkamen, in London, Europa, in Deutschland, Holland, wo überall wir waren, habe ich die Bücherläden durchstöbert und mir einen ganzen Koffer voller okkultistischer Bücher gekauft. Nun möchte ich im Nachhinein sagen, Gott sei Dank, das war mitten im Studium. Das Studium hat mich so beansprucht, dass ich diese Bücher nie gelesen habe. Und kurz nach Abschluss meines Studiums bin ich dann massivst in konfrontativ von Jesus berührt worden. Also an eine Sache brauchte ich nie zweifeln, dass Jesus lebt und es gibt. Ich hatte so eine Konfrontation mit ihm. Und dann irgendwo, kurz nachdem ich zum Glauben kam, konnte ich mich erinnern in der Apostelgeschichte, ich wusste nicht genau wo, da haben die all die Bücher unter Paulus' Dienst von Zauberei, die haben sie verbrannt. Die haben die ganze Stadt, haben sie die Bücher zusammengebracht und haben alles verbrannt. Und ich glaube, die haben 50.000 Silberstücke gekostet oder so. Muss nach damaligen Maßstäben wohl ein echtes Vermögen gewesen sein. Und ich dachte mir, wenn das für Paulus und seine Gemeinde gut war, ich mache das Gleiche. Ich habe die ganzen Bücher an einem Stapel getan und die alle angezündet. Und die sind alle verbrannt. Aber irgendwo, irgendwie, ich weiß es nicht genau, ist in dem ganzen Zusammenhang doch wohl etwas bei mir haften geblieben. Obwohl ich wirklich sagen kann, Gott sei Dank habe ich die Bücher nicht gelesen und nicht verinnerlicht. Aber in dem ganzen Vorgang, ja, wo kam dieser Hunger nach Okkultismus her? Irgendwo gab es etwas Böses. Und das hat sich so bemerkbar gemacht. Wenn ich gebetet habe, nachdem ich jetzt zum lebendigen Glauben kam, dann habe ich gefühlt, wie etwas an meinem Rücken so mich bedrängt. Und die reinste Panik hat mich ergriffen. Ich kam aus einem Hintergrund, aus einem frommen Hintergrund, aber hatte nie wirklich eine Begegnung mit Jesus. wo eigentlich so Vorstellungen von dämonischen Werken überhaupt nicht vorhanden waren. Und so konnte ich mir vorstellen, also das, was ich hier erlebe, die Bibel sagt ja, das Reich Gottes bringt Friede und Gerechtigkeit und Freude. Und ich habe weder noch erlebt. Also das kann nicht vom Herrn sein, was ich hier erlebe. Dann bin ich zu unserem Pastor hin und gesagt, Herr Pastor, ich denke, dass ich irgendwie eine dämonische Belastung habe. Nun möchte ich euch sagen, müssen Sie sich vorstellen, ich war so Anfang 20 zu der Zeit und ich denke, viele von uns haben so ein bisschen Profilsucht. Ich hatte auf jeden Fall zu der Zeit. Und ich dachte mir, wenn ich zu dem Pastor nach dem Gottesdienst hingehe, also die Gemeinde fing zu der Zeit an, sehr stark zu wachsen. Und der Pastor hatte eigentlich für solche seelsorglichen Gespräche wirklich nicht mehr die Zeit. Die Gemeinde wuchs einfach zu stark und hatte viele andere Sachen um die Ohren. Und als ich nach dem Gottesdienst zu ihm hinging und sagte, Herr Pastor, ich denke, ich habe irgendwie was mit Dämonen zu tun. Da hatte ich gedacht, er würde sagen, mein lieber junger Mann, das ist ja fürchterlich. Also wir rufen jetzt all die Ältesten her und wir stellen dich um dich und wir holen die größte Flasche Öl her und wir gießen dich aus und wir binden und lösen. Stattdessen hat er gesagt, komm mal am Mittwoch zu mir. Da war ich mir erstmal enttäuscht, dass es nicht so dramatisch war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und als ich dann am Mittwochnachmittag zu ihm kam, da war er dabei, seinen Garten zu begießen. Er sagte, so lieber Mann, was ist denn deine Frage, dein Problem? Da sage ich, ja, diese Bücher und Okkultismus, und ich habe die alle verbrannt und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, also im Gebet und diese ganzen Sachen machen mir so Mühe. Ich dachte, er würde sagen, lasst uns sofort hingehen. Und nee, er ist mal so ruhig hingegangen, hat den Wasserhahn zugedreht und den Schlauch weggelegt, sagte, komm mal mit, mein lieber Junge, hier in die Stube. Dann habe ich mich in seinem Wohnzimmer hingesetzt und dann hat er mir diese zwei Verse vorgelesen. Heute verstehe ich das besser. Zu der Zeit war ich enttäuscht, weil er kein großes Drama gemacht hat. Aber ihr seid natürlich ganz anders. Ganz, ganz, ganz anderes, dass ihr innerlich anders tickt. Er hat sich in Ruhe hingesetzt, meine Geschichte angehört. Und dann hat er mir erstmal was aus seinem Leben erzählt. Er sagte, als das Wirken des Heiligen Geistes, so muss wohl Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, in ihrer Gemeinde anfing. Er sagte, an einem Sonntagabend hatten sie einen Heilungsdienst und vor ihm stand eine Frau und die hat Kehlkopfkrebs gehabt. Und als er seine Hände auf sie legt und für sie betet für Heilung, er hat fast hörbar eine Stimme gehört, die sagt zu ihm, weil du es gewagt hast, gegen diesen Krebs zu beten, nehme ich ihn von der Frau und leg's auf dich. Mach davon, was du willst. Das ist, was er gehört hatte. Und am nächsten Montagmorgen, da merkt er, dass eine ganz eigenartige Schmerz in seiner Kehle. Und die reinste Panik hat ihn ergriffen. Damals war ein junger Jugendpastor in der Gemeinde und er hatte einen Seniorpastor. Und er ist zu seinem Seniorpastor gelaufen, wie ich jetzt zu ihm laufe. Und sein Seniorpastor hat ihm gesagt, was er mir sagt, was ich heute sage, euch sage. Ein ganz kurzer Weg der Offenbarung. Er hat mich diese zwei Verse vorlesen lassen. Hat meine Bibel musste ich herholen und ihr holt eure Bibel. Heute habt ihr im Skript. Sucht eine Lieblingsübersetzung. Das ist hier die Elberfeld-Übersetzung. Unterwerft euch nun Gott. In der englischen Bibel steht, submit yourself to God. Ordnet euch unter Gott. So, jetzt kommt die mündliche Prüfung. Was haben wir am Sonntag gelernt? Wie, wo, was funktioniert mit Vollmacht? Vollmacht funktioniert nur dann, wenn was ist? Wenn ich unter die Autoritätsstruktur hinkomme. Und kannst du sehen, dass es eine, doch ein bisschen imperativ, aber trotzdem eine freiwillige Zuspruch von Jakobus, er sagt, wer unterwerft sich? Ich, mich. Kein Mensch kann mich unter diese Struktur unterwerfen. Das tue ich nur selber. Und ich kann innerlich sitzen und äußerlich stehen oder innerlich stehen und äußerlich sitzen. Verstehst du? Kein Mensch kann einen dazu zwingen. Er sagte, der erste Schritt für geistliche Autorität ist was? Ordne dich bewusst der hierarchischen Struktur unter, der geistlichen hierarchischen Struktur. Was ist die höchste Adresse? Das hat sogar unser guter römischer Herrscher gewusst. Die höchste Adresse ist Gott allmächtig selber. und zu seiner Rechten sitzt Jesus Christus. Und ich komme unter diese Herrschaft. Der allererste Schritt, bevor wir irgendwas tun, ist unterordnen unter die Herrschaft des Herrn. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, widersteht dem Teufel. Wer tut das? Wer tut das? Das ist so einfach, dass man es glatt übersieht. Weißt du? Ein Zeichen von geistlicher Reife ist, dass ich anfange zu trennen und zu verstehen, was tut Jesus und was tue ich. Und wenn ich die zwei vermische, dann gibt es Scherben bei mir im Leben. Wenn ich Jesus bitte, was zu tun, was die Bibel sagt, ich tun soll. Wer widersteht dem Teufel? Jesus oder ich? Ich. Können wir es ein bisschen lauter sagen? Jetzt mache ich ein bisschen Kindergottesdienst. Das ist so einfach, dass man es glatt übersieht. Also stell dir vor, du oder ich, wir gehen durch eine längere Zeit der Mühe, haben Krankheit, finanzielle Sorgen, in Beziehung und viel Mühe und eines Tages, ich kann einfach nicht mehr weiter und Jesus, du siehst ja, wie der Teufel mich angreift und Tag für Tag und bitte tu doch was und verjage ihn, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ach ja. Die Bibel sagt, wenn der Sohn Gottes erscheint, wird er Glauben auf Erden finden. Klingt mir das wie ein Gebet voller Glaube? Siehst du, was eigentlich dahinter steht? Ich verstehe die Not, die Verzweiflung, die Enttäuschung, dass ich mit meiner Gesundheit oder Finanzen oder was nicht in Ordnung komme. Aber eigentlich jammere ich und frage Jesus, was zu tun, was die Bibel sagt, ich tun soll. Wer widersteht dem Teufel? Ich. Das wollen wir sehr bewusst festhalten. Und wenn ich Jesus bitte, den Feind zu widerstehen, vielleicht ist er gnädig genug, aber es entspricht nicht den biblischen Richtlinien, sondern ich muss es tun. Aber was ist Schritt Nummer 1? Unter die Herrschaft Jesu kommen. Dass, wenn ich im Namen Jesu sprechen möchte, dann wäre das gut, dass ich erstmal bewusst nochmal proklamiere, Jesus, du bist mein Herr. Gott, Vater im Himmel, ich gehöre dir mit ganzem Herz, Sinn und Verstand und alles, was dazu gehört. Und der zweite Schritt ist, widersteht dem Feind. Unser Pastor sagte mir zu der Zeit, schau mal, was ist Schritt Nummer 1? Unterwerfen. Schritt Nummer 2? Widerstehen. Ach ja, und wenn du das schon getan hast, dann flieht der Feind von selber. Darüber reden wir kaum. Und was ist der dritte Schritt? Naht euch zu Gott, innerlich nahen, die Nähe Gottes suchen, die Beziehung mit Gott suchen. Und das ist sicherlich ein fortwährender, andauernder, sehr segensreicher Vorgang. Er sagte, schau mal, ich habe es fett gedruckt. Schritt Nummer 1 ist unterordnen. Wer tut das? Ich. Schritt Nummer 2 ist widerstehen. Wer tut das? Ich. Und da muss der Feind gehorchen, warum? Weil wir gemäß dem Wort wirken. Und was ist der dritte Schritt? Naht euch zu Gott. Und wer tut das? Ich. Er sagt, guck mal hier in diesen drei Versen. Drei Dinge muss ich tun, bevor Gott das erste Ding tut. Ich unterordne mich, ich widerstehe, ich nahe mich und dann erst fängt Gott an, sich zu mir zu nahen. Zum einen funktioniert 7 sofort. Warum? Jakobus konzentriert sich nicht lange drauf. Und dann kommt erst nochmal der Schritt, sich zum Herrn zu nahen. Und dann erst fängt der Herr an zu wirken. Interessant. Da sagt er, so mein lieber junger Mann, das setzen wir mal in die Praxis um. In seinem Wohnzimmer, bei seinem Sofa, sagt er, so junger Mann, wenn wir zum Herrn sagen, wir unterordnen uns, dann machen wir das auch praktisch, dass unsere Worte und unsere Handlungen übereinstimmen. Er sagt, wir werden uns jetzt bei dem Sofa niederknien und ich, sagt er als Pastor, werde mich dem Herrn unterordnen mit meinen Worten und ich kann es nicht für dich tun, das wirst du selber machen. Und dann sagt er, der zweite Schritt, wieder steht dem Teufel. Da steht nicht, wieder sitzt dem Teufel, da steht wieder steht. Also wir sitzen nicht und widerstehen dem Teufel, wir stehen und widerstehen. Und das haben wir in die Praxis umgesetzt. Also haben er und ich da uns niedergekniet er neben mir und dann hat er ein Gebet gesprochen. Nur zwei Sätze, kein langes Fastengebet, sowas ähnliches. Sagte, so, mach das Gleiche. Dann habe ich ganz bewusst gebetet und gesagt, Herr, ich unterordne mich dir. Jesus Christus, du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden und wirklich von ganzem Herzen ordne ich mich dir unter. So sagte er. Und jetzt kommt wieder stehen. Deswegen stehen wir. Dann hat er nur zwei Sätze. Sagt, im Namen Jesu widerstehe ich dir. Und ich habe das Gleiche gemacht, also kein langes Theater oder Drama. Ein, zwei Sätze, höchstens drei. Und er sagte, naht euch zu Gott. Da wollen wir uns wieder zeigen dem Herrn, dass wir uns ihm unterordnen. Haben wir uns wieder hingekniet und sagte, so, und jetzt nahest du dich dem Herrn mit deinen Worten. Ich mache es mit meinen Worten und du deinen Worten. Ich bin nach Hause. Dachte, ich habe nicht so ein schönes Sofa wie der Pastor, aber ich habe ein Bett. Ich knie bei dem Bett. Schritt Nummer eins ist, ich knie und tue mich unterordnen. Schritt Nummer zwei, ich wieder stehe. Nicht ich wieder sitze, nein, ich wieder stehe. Und Schritt Nummer drei, für den Rest des Abends nahe ich mich zu Gott. Diese komischen Zuckungen und Rückengeschichten waren sofort weg. Was ich heute verstehe, der Pastor wollte mich nicht in die Abhängigkeit bringen, er wollte mich in die Mündigkeit. Hätte er zu der Zeit, was er zum Glück nicht gemacht hatte, gesagt hätte, ein Riesenspektakel, so wie ich mir das vorgestellt habe, mein lieber junger Mann, Dämonen, wir holen all die Ältesten und all die Hauskreisleiter, Öl, jetzt wird gesalbt und gebunden und gelöst und getan. Stell dir vor, zwei Wochen später kommt das Gleiche und sagt, Herr Pastor, die Dämonen sind alle wieder zurück. Er sagt, diesmal nehmen wir einen Liter Öl und die gießen wir den ganzen Kopf voll. Und zwei Wochen später ist das wieder so. Und dann züchtet er mich in die Abhängigkeit. Und so hat er mich gezüchtet in die Mündigkeit. Sagt, das Wort Gottes ist immer wahr. Ich habe dann später... Also stell dir vor, ich sitze dann, habe an einem Forschungsinstitut gearbeitet, manche können das nachvollziehen, dann sitze ich da in der Versammlung, sag mal, was ist denn das hier los? Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott des Friedens. Heute ist hier nur Unordnung in dieser Versammlung. Alles Kraut und Rüben, alle sind böse aufeinander, nichts wird geordnet. Sag ich, entschuldigen meine Herren, ich muss mal ganz kurz hier den Raum verlassen, ich muss das WC besuchen. Ja, sagen Sie, machen Sie doch, alle sind ärgerlich. Ich gehe und sage, Herr, ich habe jetzt heute nicht das Sofa von dem Pastor hier. Das Einzige, was ich hier habe, ist ein Klodeckel. Mach die Toilette zu, knie mich hin und sag, Herr, ich unterordne mich hier. Ich habe auch keine Zeit für langes Gebet, sonst wird's verdächtig da im Versammlungsraum. Ein Satz reicht jetzt. Aber ich habe gelernt, mein Pastor hat mir gesagt, es braucht kein langes Gebet sein. Und dann stehe ich außen und sage, im Namen Jesu widerstehe ich dem Feind und alle Unordnung, alles Durcheinander und alles, was hier in der Versammlung läuft. Der Diabolos kommt ja, um alles nur durcheinander zu werfen in Beziehung. Ein Satz reicht. Und noch ein Satz. Und ich unterordne mich und gehe jetzt in der Nähe Gottes hinein. Und kannst du dir vorstellen, es ist Ruhe in der Versammlung. Oder manchmal hatte ich nicht die Gelegenheit, ins WC zu gehen, denke ich, Herr, eigentlich müsste ich jetzt rausgehen. Aber innerlich in meinem Herzen knie ich jetzt hier bei meinem Sitz, hier bei der Versammlung und innerlich stehe ich auf und ich widerstehe. Und innerlich neige ich mich vor dir, Herr, ich nahe mich zu. Und auch dann funktioniert, selbst wenn ich noch nicht mal ein Sofa von dem Pastor dabei habe. Das Wort Gottes ist nicht kompliziert. Könnt ihr das sehen? Nicht kompliziert. Ganz einfach. Wie viele Schritte tun wir? Drei. Und dann tut Gott den ersten Schritt. Und wer verjagt den Teufel? Nein, wir widerstehen dem Feind. Widerstehen. Drei Schritte. Einfache gar's nüt. Es gibt einen Parallelvers dazu, den könnte man noch ein bisschen dazu nehmen. Der kommt aus 1. Petrus 5, Vers 6 bis 9. Aus Zeitgründen möchte ich den heute nicht ansprechen, aber er sagt in etwa das Gleiche. 1. Petrus 5, Vers 9 kommt wieder die gleiche Aussage. Dem widersteht dem Feind standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden auch eure Bruderschaft in der Welt vollziehen. Das ist ein bisschen anderer Zusammenhang, vielleicht ein paar andere Ideen und Anregungen, die dort kommen, aber der Grundgedanke ist der gleiche. Wir ordnen uns unter den Herrn und wir widerstehen ihn. Und ich finde diese Reihenfolge sehr wichtig, dass der erste Schritt ist unterordnen, reinkommen, hineinkommen in die geistliche Autorität, über die Jesus als König der Könige herrscht. Manches kann man dazu noch lesen, aber den zweiten Teil der Lehre, Absatz 4.2, konfrontativ. Seite 20, in der Mitte der Seite, kleiner Punkt 1. 1. Johannes 3, Vers 8, ich denke mal vielen von uns ein bekannter Vers. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Manchmal ist das dran, dass wir nicht nur Widerstand leisten, sondern dass wir wirklich zerstören, was der Feind dabei ist, aufzurichten. Dazu möchte ich einen Vers lesen und uns den ein bisschen näher erklären. Matthäus 18, 18. Ich denke mal, vielen von uns ist der bekannt. Matthäus 18, 18, Luther-Übersetzung. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. So, das sollten wir erstmal malen. Ist relativ einfach. Ich schlage mal vor, dass ihr da mitmalt. Ich hoffe, dass euch dieser Vers heute schockiert. Hier ist also eine Person, das sind du und ich. Und der Vers sagt, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Also stellen wir uns vor, hier ist eine Sache. Und ich tue Schritt Nummer 1, binden oder lösen auf Erden. Und der Vers sagt, alles, was ihr auf Erden binden und lösen werdet, wird auch im Himmel gebunden oder gelöst. Also die Reihenfolge, wenn wir diesen Vers genau anschauen, es geht hauptsächlich um die Reihenfolge. Ich tue auf Erden binden und lösen und dann hat es eine Auswirkung in der Himmelswelt. So ein bisschen ja salopp gesagt, ich tue hier binden und lösen und die Engel müssen parieren, um das in der Himmelswelt auszuführen. Das sagt der Vers, so ein bisschen salopp formuliert. Ich habe eine große Anzahl deutsche Übersetzungen, englische Übersetzungen und andere. Ich habe jetzt hier heute die Luther-Übersetzung gewählt, weil ich davon ausgehe, dass die recht bekannt ist. Alle sagen in etwa das Gleiche. Es geht eigentlich um eines und das ist die Initiative. Wer ergreift die Initiative? Ich binde und löse und dann wird es in der Himmelswelt auch geschehen, sagen diese Verse. Und ich habe eine große Anzahl Bibeln, die sagen in etwa das Gleiche. Das Interessante ist nur dieses, das Griechische sagt es nicht. Ich habe, ich glaube, 7, 8, 9 oder 10 englische Übersetzungen, die alle das Gleiche sagen und fast genauso viele deutsche, die auch das Gleiche sagen. Nur das Griechische sagt es nicht. Warum das so ist, weiß ich wirklich nicht. Vor einiger Zeit hat ein junger Mann mich aufmerksam gemacht auf ein neues Testament, das heißt Konkordantes Neues Testament. Das ist bislang die einzigste Übersetzung, die ich im Deutschen gefunden habe, die sagt, was das Griechische sagt. Konkordant heißt, die haben sich bemüht, um so gut wie möglich wortwörtlich zu lesen. Jetzt dürft ihr umblättern, Seite 21 oben. Das ist die einzigste deutsche Übersetzung, von der ich bislang weiß, die das sagt, was im Griechischen sagt. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr auf Erden bindet, wird das sein, was auch im Himmel gebunden ist. Und was immer ihr auf Erden löst, wird das sein, was auch im Himmel gelöst ist. Und die einzigste englische Übersetzung, von der ich weiß, die das auch richtig sagt, wie das Griechische sagt, ist die Amplified Bible. Das könnt ihr selber lesen. Was das Griechische sagt, ist nicht, was die linke Seite auf meinem Diagramm darstellt, sondern die sagt, was im Himmel bereits gebunden ist oder gelöst ist, das wird auf Erden geschehen. Es geht also um das Thema Initiative. Wer ergreift die Initiative? Oder wo wird die Initiative ergriffen? In der Himmelswelt. Und wo ist die Auswirkung? Also die zwei Themen sind Initiative und hier oben ist die Auswirkung. Und hier ist die Initiative im Himmel und die Auswirkung auf Erden. Das ist, was das Griechisch sagt. Daraus ergeben sich für uns einige spannende Fragen. Unter anderem, wie weiß ich denn, was bereits im Himmel gebunden oder gelöst ist? Weil wenn ich das weiß, was der Herr im Himmel entschieden hat und binden und löst, schon er entschieden hat, was gebunden und gelöst ist im Himmel, dann kann ich natürlich das jetzt hier anfangen zu proklamieren. Aber erst sollte ich herausfinden, was ist denn im Himmel gebunden? Wie findet man das heraus? Durch Prophetie Gottes Stimme hören. Und wenn ich wahrgenommen habe, was hat der Herr bereits gebunden, dann kann ich proklamieren und dann bringe ich Herrschaft zum Ausdruck. Könnt ihr sehen? Ein Zusammenwirken von H, P, H. Der P-Teil Prophetie heißt, Gott gibt mir Offenbarung. Worüber? Was bereits im Himmel entschieden wurde, was gebunden gelöst wird. Und wenn ich das wahrgenommen habe, du, dann kann ich aber ganz kräftig proklamieren oder aussprechen oder widerstehen, was immer das Binden und Lösen auf Erden. Ich hoffe, dass ihr eines versteht. Ich bin in keinster Weise gegen Binden und Lösen, dass ich ein Problem hätte mit Binden und Lösen. Ich möchte uns nur darauf hinweisen, was das Griechisch sagt, dass wir darauf achten sollen, was wurde im Himmel entschieden, das gebunden wird oder gelöst wird. Und das dann proklamieren, dass die geistliche Autorität hängt zusammen mit Offenbarung. An und für sich, in einem gewissen Sinn, ist dieser Gedanke gar nicht schockierend. Ich weiß nicht, warum es nicht so gut übersetzt wurde, aber an und für sich ist der Gedanke nicht so schockierend. Was beten wir im Vater unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, was beten wir eigentlich? Wir beten, dass Gottes Wille runterkommt. Wir sagen ja, dass dein Wille hier geschehe wie im Himmel. Ja, was ist denn Gottes Wille? Tja, Prophetie, Gottes Stimme hören. Gottes Wille. Dieser Vers, Matthäus 18, 18, schließt direkt an bei dem Vater unser. Und das wären die Verse, Matthäus 6, Vers 10. Eigentlich kein unerwarteter, schockierender Gedanke. Also meine ganz unterschwellige Zielsetzung für diese drei, vier Abende, habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich möchte uns eine ganz neue Begeisterung geben für das Vater unser. Wir hätten dieses ganze Seminar einbetten können über das, in das Vater unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jetzt wissen wir schon, wieso steht Reich, Kraft und Herrlichkeit in eine Zeile? Weil, wenn Gott wirkt, findet man H, P, H. Denn dein ist das Reich und die Kraft ist eine Form von geistlicher H, Herrschaft und steht im Zusammenhang, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Das Vaterunser kann man aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Eine Perspektive, es ist ein Gebet der Bevollmächtigung. Auf die Idee war ich, bevor ich diese Seminarunterlagen vorbereitet hatte, noch gar nicht gekommen. Und ich bin sozusagen mit der Muttermilch groß geworden, Vater unser, jeden Morgen, jeden Abend bei der Andacht, jeden Sonntag einmal oder manchmal zweimal und habe das nie innerlich kapiert. Was ich eigentlich proklamiere, ist ein Gebet der Bevollmächtigung. Es sind sicher auch viele andere Sachen. Er betet ja auch, das gib uns unser täglich Brot und vergib uns unsere Schuld, wie unsere vergeben unseren Schuldigen. Es sind viele andere Sachen auch noch drin. Aber es hat eine ganz starke Komponente der Bevollmächtigung. Jetzt einen letzten Gedanken. Ich schreibe den mal auf ein apartes Blatt, weil es sonst hier so voll wird. Das ist eines der Grundprinzipien, die unsere prophetischen Lehrer uns in Südafrika beigebracht haben zum Thema, warum, wieso wäre es wichtig, dass wir Prophetie in der Gemeinde etablieren oder uns darum kümmern, dass das aufgebaut wird. Ich male das mal so quer. Wenn du und ich in dem Moment, wenn wir Gottes Stimme gehört haben, wir haben eine Notsituation, eine schwierige Situation oder eine Frage oder etwas, was uns jetzt beschäftigt, in dem Moment, wenn du das Reden Gottes gehört hast, also wenn du Prophetie empfangen hast, ist gleich das Reden Gottes. Prophetie ist gleich Information. Gott sagt uns etwas, wie er die Sache sieht. Wenn immer du Gottes Stimme hörst, gibt Gott dir Information. Vielleicht auch manchmal Anweisung. Vielleicht manchmal Strategie. Manchmal vielleicht eine Verhaltensweise. Herr, hier ist eine Situation, ich habe einen ungläubigen Kollegen. Soll ich jetzt mit ihm diskutieren oder soll ich lieber still bleiben im Moment und für ihn beten? Beides wären Möglichkeiten, aber in dem Moment wäre es besser herauszufinden, ich komme hier nicht weiter. Herr, soll ich jetzt heftig für dich hier aufstehen und diskutieren oder wäre das besser, lieber in Stille, ihm einfach nur Sanftmut zu zeigen und im Gebet. Also beides werden Möglichkeiten. Und wenn der Herr zu dir redet in der Situation, dann hast du Information, hast du Anweisung, eine Strategie, eine Verhaltensweise, eine Richtlinie. Aber, und das ist das Wichtigste, In dem Moment, Prophetie würde ich jetzt vielleicht unter dem größeren Blickpunkt stellen, Offenbarung. Es kann sein, dass wir manchmal Gottes Stimme hören, aber es kann auch manchmal sein, dass das durch einen Bibelvers kommt oder ein Bild, das wir sehen. Das Thema, wie redet Gott zu uns, ist ein sehr umfangreiches, also Prophetie, dass wir es nicht nur damit sozusagen festmachen wollen, ich habe Gottes Stimme gehört, sondern Gott offenbart mir etwas, wo ich weiß, das ist die Antwort in der Situation, wo ich jetzt stehe. Prophetie oder Offenbarung ist Information plus noch was. Und was ist das noch was? Autorität. Wenn wir Gottes Stimme gehört haben, dann haben wir viel, 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 viel mehr vom Herrn empfangen als nur in Anführungsstrichen Information. Natürlich wird die Information nicht geschmälert. Wenn Gott uns Informationen gibt, dann tun wir am besten erstmal in Hochachtung ihm würdigen und in Dankbarkeit vor ihm stehen. Aber wenn wir Gottes Stimme hören, eine Situation oder für eine Sache, bekommen wir zwei Dinge. Information plus Autorität. Das kann man in ganz, ganz unterschiedliche Weise anwenden. Ich gebe uns zwei Beispiele. Eines davon, das wollen wir auch heute Abend gleich umsetzen. Wenn wir den Herrn zum Beispiel bitten zum Thema Heilung und du bekommst einen prophetischen Eindruck, was Gott heute heilen möchte oder in welcher Weise er wirksam werden möchte, dann bekommst du Information. Aber wenn du sofort anfängst, für eine notleidende Person zu beten, du, der du diesen Eindruck bekommen hast vom Herrn, hast eine ganz andere Grundlage der Autorität, um das zum Einsatz zu bringen. Das heißt, die anderen können sich auch gerne einklinken, die sind auch gefragt. Aber du, der den Eindruck bekommen hast, hast wie eine Sonderstellung, weil Gott dir zwei Dinge gibt. Die Information, die Offenbarung, durch die Information kommt Offenbarung und die Autorität. Und das Zweite könnte man sich vorstellen, in einem Bereich der Fürbitte. Es gibt viele Anwendungsbereiche, dass wenn wir für eine Sache beten und beten und beten und beten, sagen, Herr, hier geschieht nichts oder ich weiß nicht, wie ich beten soll oder Herr, das ist so eine verzwickte Lage und ich bete und bete und bete. In dem Moment, wenn Gott mir Offenbarung gibt, dann habe ich Information, wie ich beten könnte von jetzt ab, aber ich habe wesentlich mehr als in Anführungsstrichen nur Information. Ich habe auch geistliche Autorität. Und was ich für mich selber wahrnehme, besonders in dem Bereich von Heilung, von Fürbitte, vielleicht auch Befreiungsdienst, man kann auf zwei Arten in einem Heilungsdienst oder ähnliche Situation beten. Eine Möglichkeit ist ein Bittgebet. Die Grundlage für ein Bittgebet ist unter anderem Gottes Wort, dass ich genau weiß, was sagt mir die Bibel zu, dass ich auf dem Wort stehe. Jesus, als er dem Feind gegenübergestellt wurde, hat nur auf eine Art reagiert. Es steht geschrieben. Hat nicht diskutiert, hat gar nichts gemacht. Es steht geschrieben. Setzt natürlich voraus, dass man weiß, was geschrieben steht. Bittgebet beruht auf Gottes Wort und auf meine Sohnschaft oder Tochterschaft. Wie weiß ich das? Johannes 1, Vers, ich glaube 12. Ich weiß nicht genau, ich vergesse immer die Verse. Es ist ganz links oben in der Bibel, das ist das Wichtigste. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Das Wort Macht ist nicht so toll übersetzt. Dann geht verloren, was da eigentlich steht. Macht steht da, exousia. Die Grundlage für meine Autorität ist meine Kindschaft. In dem Moment, wenn ich Gottes Kind bin, wiedergeboren bin, an Jesus Christus glaube, kommt eine Grundautorität, die sicherlich noch zunehmen kann. Das heißt, ich verstehe eines, weil ich zu Gottes Familie gehöre, habe ich die Grundlage für ein Bittgebet. Und ein Befehlsgebet ist die zweite Art, wie wir beten könnten. Befehlsgebet. Das setzt sicherlich beides nochmal voraus. Auf der Grundlage von Gottes Wort, dass ich weiß, was die Bibel sagt, es steht geschrieben. Auf der Grundlage von meiner Beziehung zu Gott. Aber häufig kommt noch eine Komponente hinzu und das ist Offenbarung. Und was gibt mir Offenbarung? Es zeigt mir Gottes Wille. Und in dem Moment, wenn ich weiß, was Gottes Wille ist, dann kann ich ein ganz anderes beten und brauche nicht ein Bettelgebet zu beten, sondern kann anfangen ein Befehlsgebet. Weil ich ja jetzt ein Verständnis habe, was ist Gottes Plan? Wie zeigt er mir seinen Plan? Durch H, P, H, besonders das P. Und in dem Moment, wenn ich das P, Prophetie, Gottes Stimme gehört habe, dann habe ich Information plus Autorität. Offenbarung bringt Information plus Autorität. Und da kann ich in einer ganz, ganz anderen Weise. Und ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Manchmal wissen wir nicht genau, wie man beten solle oder könne. Römer 8, Vers 26 sagt, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, denn der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Manchmal wissen wir wirklich nicht, wie in dem Moment zu beten sein solle, in welcher Weise. Dann tun wir vielleicht gut dran, ein Bittgebet zu sprechen, wo wir wissen, der Herr ist gut, der Herr meint es gut mit uns, aber wir wissen jetzt nicht genau, wie zu beten. Aber je genauer die Offenbarung kommt, eben dieser Teil von Prophetie, mit größerer Gewissheit können wir anfangen, Befehlsgebete, proklamierende Gebete. Und dann kommt hier diese Komponente hinein, von der wir gesprochen haben. Entweder binden oder lösen. Warum? Dann zeigt uns der Herr, was hat er vor. Was ich mir wünsche, dass nach diesem Seminar du ein ganz neues Verständnis davon hast, wenn wir beten, dein Reich komme. Wofür beten wir? H, P, H. Und es wäre gut, dass jeder Einzelne von uns in seinem eigenen Leben sich anfängt, Gedanken zu machen. Herr, welche Rolle hat das erste H in meinem Leben? H heißt Gottes Herrlichkeit, Gottes Präsenz, Gottes Nähe, Eintreten, Erleben, darin wandeln. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Und das Thema Prophetie ist Gottes Stimme hören. In welcher Weise wird das geschult oder in welcher Weise nimmst du das wahr oder in welcher Weise erlebst du das? Und das Dritte ist die Herrschaft, die Autorität. Ich merke in meinem Leben, je stärker ich prophetische Eindrücke fähig bin wahrzunehmen, desto größer kommt, vielleicht könnte man das Wort sagen, Gewissheit in mein Leben, um den Willen Gottes zu erkennen und demgemäß zu beten. Dass meine Bittgebete eine ganz andere Qualität haben und häufig finde ich sogar den Schritt dazu ein, Befehlsgebet zu beten. Und das wollen wir in die Praxis umsetzen. Lernt ihr was? Ich stelle mir vor, dass wir noch für Leute beten wollen, spezifisch zu dem Thema Krankheit oder Heilung oder Not, Notleidende. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir die verbleibende Zeit, die wir heute Abend haben, mit HPH verbringen wollen. Der P-Teil kommt von dir, von euch. Ich stelle mal vor, wir könnten das mit Musik machen, aber ich denke, wir fangen mal ohne Musik an. Ich bete für uns und dann fragt ihr den Herrn, was er heute hier unter uns heilungsmäßig heilen möchte. Eines der Themen, wo ich gemerkt habe, wo man sehr gut wachsen kann in dem Bereich von Gottes Stimme hören, sind Worte der Erkenntnis, was Gott hier wirken möchte zum Thema Heilung. Und so ist mein Gebet an den Herrn, dass er uns, ich bete noch für uns, Offenbarung schenkt. Und ich möchte uns einfach das vielleicht so formulieren, wir können es auch jetzt abschalten von der Aufnahme, das braucht alles nicht mehr aufs Internet.